Ich grüße euch ganz herzlich an diesem schönen Sonntagmorgen. Ja, vielen Dank dir, Arne. Es ist sehr, sehr schön, wieder bei euch zu sein, nach einiger Zeit, viele von euch auch wiederzusehen. Arne hat es schon gesagt, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich komme jetzt gerade heute Morgen aus der Rittersportstadt Waldenbuch, ganz egal, wo du auf der Welt eine Rittersporttafel kaufst, überall steht Waldenbuch drauf, weil nur in Waldenbuch diese Schokolade hergestellt wird. Es ist sehr angenehm, wenn man morgens zur richtigen Zeit rausgeht und der Wind perfekt steht, riechst du die Zucker und die Schokolade in den Straßen. Sehr, sehr schöne Stadt zum Leben. Wir haben auch sehr gerne im Remstal gelebt, keine Frage. 3 Jahre waren wir im Remstal, als wir vor 4 Jahren nach Waldenbuch gezogen sind, hatten wir unseren Sohn schon auf der Welt, unseren Aaron. Der ist mittlerweile 6 Jahre und kommt dieses Jahr in die Schule. Und unsere Tochter war schon unterwegs. Die ist mittlerweile auch da, seit 3 Jahren jetzt, unsere Hadassah. Ja, die kommt dann auch in den Kindergarten dieses Jahr. Also wir freuen uns sehr, in Waldenbuch sein zu dürfen. Ich freue mich, dass ich im Verband unterwegs sein darf als Jugendevangelist und im Social-Media-Bereich, gerade Podcast-Bereich, darf ich einiges machen. Und es ist für mich eine große Freude, weiterhin in unseren Gemeinden viel unterwegs zu sein, Leute wiederzusehen, Menschen und Gott dienen zu dürfen, auch durch Verkündigung, auch heute Morgen. Vor ein paar Wochen saß ich mit meiner Frau vorm Fernseher und wir haben eine Dokumentation angeschaut über eine wunderschöne Stadt in Brasilien, über Rio de Janeiro. Meine Frau ist halb Brasilianerin, das heißt, wir haben irgendwie auch so ein bisschen familiären Bezug dahin. Sie auf jeden Fall, ich immer mehr irgendwie. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Land und wir freuen uns, wenn wir dort bald auch hingehen dürfen. Und wir haben über Rio eine Dokumentation angeschaut und bei dieser Dokumentation ging es gar nicht so sehr um die wunderschönen Seiten von Rio, weil die Seiten kennen eigentlich alle. Es ging um Menschen, die nachts in Rio arbeiten und zwar Dinge tun, die eigentlich keiner sieht, nur die Auswirkungen am nächsten Tag. Da wurde ein Mann interviewt, der mit einer Gruppe von Männern jede Nacht die Strände, die berühmten Strände von Rio, sauber macht, befreit vom Müll und den ganzen Sand siebt, damit am nächsten Tag die Touristen einen wunderschönen Strandtag erleben dürfen. Jede Nacht. Und als sie so von der Arbeit berichtet haben, war ich erstmal wieder dankbar, das nicht machen zu müssen. Klar, was anderes tun zu dürfen. Und auf der anderen Seite freuen sich ja alle, die dort sind, über diese Arbeit. Dass es Menschen gibt, die das machen. Und ich war so gespannt, wie er von seiner Arbeit berichten würde. Und man hat ihm angesehen, dass er hatte ganz große Freude im Gesicht gehabt und die hat er auch beschrieben oder begründet. Er hat gesagt, unser Privileg ist es, jede Nacht die Postkarte von Rio de Janeiro sauber zu halten. Die Strände, das ist die Postkarte. Deswegen kommen Leute zu uns und wir dürfen gucken, dass die sauber ist. Aber diese Doku ging nicht um diese Postkarten. Es ging nicht darum, wie schön alles dort ist. Es ging um die Realitäten hinter den Postkarten. Deswegen haben wir die Doku angeschaut. Die Realitäten dahinter. Und ich habe meine Frau Tamara angeschaut in dem Moment und habe ihr gesagt, wir alle haben die Postkarten. Und wir alle haben die Realitäten hinter der Postkarte. Auch unsere Gemeinde in Waldenbuch hat eine Postkarte und die Realität dahinter. Die habt ihr hier auch. Jeder Mensch hat eine Postkarte, die er super gerne zeigt, für die wir gerne aufstehen, die Menschen sehen sollen, auf die wir stolz sind, für die wir dankbar sind. Aber die Realität dahinter ist manchmal eine ganz andere, eine viel härtere, eine, die wir sehr ungern preisgeben. Und was Jesus Christus macht, und das werden wir heute Morgen sehen wieder, ist, dass er nicht auf die Welt kommt, um Postkarten zu polieren. Er kommt in die Welt, um in die Realität der Menschen reinzugehen, und in die Realität hinter deiner Postkarte reinzugehen und so richtig den Sand zu sieben und aufzuräumen. Und das wird Auswirkungen auf die Postkarte haben, aber Jesus geht es um die Realität dahinter. Und die Frage ist, ob die Menschen, denen wir heute begegnen hier, ob die das zulassen. Und die Frage ist, ob du heute in Waiblingen das zulässt, dass Jesus genau da rein will. Ich möchte uns gleich die Verse 22 bis 30 aus Lukas 4 lesen. Aber ganz kurz einen Kontext geben, wo wir sind. Lukas 4, die Verse 22 bis 30. Wir sind ja im Lukas-Evangelium unterwegs, im Christusbund gerade. Für den Kontext ist es wichtig. Jesus ist in Nazareth. Jesus hat ein Heimspiel. Er ist daheim. Da sind Leute, die ihn kennen. Und er geht, wie es ihm zur Gewohnheit war, in die Synagoge am Sabbat. Und dort wird er lehren und den Menschen was weitergeben. Und zwar ganz konkret aus dem Buch Jesaja. Und es ist total spannend, wenn du in den Versen vor 22 reinschaust in Lukas 4, dass Jesus aus Jesaja zitiert, was der Messias tun wird, wenn er kommt. ja, Kranke heilen und so weiter, Gebrechen. Er wird kommen und gute Sachen machen. Dann macht Jesaja aber ein Komma und formuliert das, was Jesus beim zweiten Kommen machen wird, nämlich, dass er richten wird. Das heißt, der erste Teil ist, der Messias wird kommen und all diese guten Dinge tun. Dann kommt ein Komma und dann wird er wiederkommen und wird das und das tun. Er wird gerecht richten über die Nationen, über die, die sich nicht ihm zuwenden. Und was Jesus in seiner Predigt in Lukas 4 macht, ist, dass er aus einem Komma einen Punkt macht und sagt, ich mache hier erstmal einen Punkt, denn das Zweite ist ja noch nicht. Er sagt, vor euren Augen hat sich das erfüllt. Der erste Teil, der zweite noch nicht, weil er ja noch nicht das zweite Mal gekommen ist. Deswegen macht er einen Punkt. Wir, ihr Lieben, du und ich, wir leben im Komma heute. Wir leben im Komma zwischen Jesu ersten Kommen und zweiten Kommen und in der Zeit der Gnade, wo Menschen umkehren, wo Menschen Jesus finden, in Malaga, in Rostock und in Waiblingen. Das ist das Komma, in dem wir leben. Und Jesus macht erstmal einen Punkt und sagt so, das passiert jetzt gerade vor euren Augen. Alles Weitere wird beim zweiten Kommen passieren. Und da sind wir jetzt drin und ich möchte uns lesen aus Lukas 4, die Verse 22 bis 30 und dann wollen wir in drei Gedankenschritten da durchgehen. Seine Zuhörer waren beeindruckt und wunderten sich zugleich über die Worte, die ihm geschenkt wurden. Ist das nicht der Sohn von Josef, fragten sie. Da sagte er zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt hilft dir selbst und denken, du musst auch hier bei dir in deiner Vaterstadt das tun, was du von Kapharnaum gehört haben, was wir dort gehört haben. Also da hat er Wunder getan und sie erwarten, dass er das hier auch tut. Aber ihr wisst doch, dass ein Prophet in seinem Heimatort nichts gilt. Und es ist auch wahr, dass es zur Zeit des Propheten Elia viele Witwen in Israel gab, damals, als es 3 Jahre und 6 Monate lang nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Vers 28. Als sie das hörten, gerieten sie alle in der Synagoge in Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und zog weg. Wir Schaulustige, wir Außenseiter und wir Getroffene. Wir Schaulustige, wir Außenseiter und wir Getroffene. Ich möchte uns alle mit ins Boot nehmen. Wir Schaulustige. Die Menschen haben seine Botschaft gehört. Er sagt, es erfüllt sich vor euren Augen. In Vers 22 lesen wir, sie sind beeindruckt, aber sie wunderten sich zugleich und fragten nicht, ist das nicht der Sohn von Josef? Den kennen wir doch von früher, der Junge, der die Zimmermann-Ausbildung gemacht hat. Der hat an unserem Hausdach mitgearbeitet. Irgendwie waren Vorurteile in ihnen drin gegenüber Jesus. Wir wissen nicht genau, was für welche das waren. Was sicher ist, es können keine Vorurteile gewesen sein, weil Jesus was menschlich oder gegen das Gesetz irgendwas falsch gemacht hätte, weil er ja perfekt war. In Klammern, ich glaube, genau das ist der Vorwurf. Ich glaube, dass uns öfter die stören, die es eigentlich sehr gut machen und wir merken in der Gegenwart dieser Menschen, dass wir nicht so sind. Es ist ganz tief bei denen drin und es ist so spannend, dass hier steht, dass sie total begeistert sind, also beeindruckt sind von dem, wie er spricht, was er sagt, aber sie werden ihm nicht glauben. Und ich habe euch schon gespoilert, am Ende werden sie Jesus umbringen wollen. Das heißt, es gibt hier irgendwann ein Turn, das gucken wir uns gleich an, wo alles sich verändert, aber Fakt ist, sie hören ihm zu, hier steht Zuhörer. Sie sind Zuhörer, aber keine Nachfolger. Und es hat mich beim ersten Lesen mal wieder schockiert, wie das beides gleichzeitig gehen kann. Wie ich Zuhörer sein kann, ohne ihm zu folgen. Wie ich begeistert sein kann, ohne zu sagen, das ist wirklich der eine. Unsere Tochter Hadassah hat vor ein paar Wochen ein Puzzlebild bekommen, geschenkt bekommen. Ziemlich cool, ein Puzzle von Playmobil mit dem Schloss, das sie hat. Deswegen war das so besonders für sie, dieses Puzzle zu bekommen. Und sie hat sich so gefreut über dieses Puzzle, das Bild und voll begeistert. Und dann kommt das große Problem für viele Eltern. Das, was wir uns keiner von uns wünschen. Sie dreht das Puzzle um. Wisst ihr, was auf der Rückseite zu sehen ist? Noch mehr Puzzle.
Das sind auf einmal 6 verschiedene andere Playmobil-Puzzle wieder. Und auf einmal, oh, das, oh, und das, und das. Und du stehst da und du hast dich gerade gefreut über das, was du hast. Jetzt drehst du das Ding um und siehst 6 andere. Können wir kurz bei dem bleiben, was da drin ist? Die Leute sehen Jesus und begeistert davon. Und ah, aber eigentlich gibt es auch das und das. Und so toll ist das auch nicht, was wir da haben. Dreh niemals ein Puzzle um, wenn du was verschenken willst. So. Die Dankbarkeit bleibt, wenn wir bei dem bleiben, was wir sehen. Die Menschen haben Jesus gehört, aber sie sind ihm nicht gefolgt, weil sie andere Erwartungen hatten. Vor ein paar Monaten bin ich über ein YouTube-Video gestolpert. Das hatte richtig viele Klicks. Das ist viral gegangen. Und dann habe ich geguckt, wie viele Abonnenten der YouTuber hat. Und das waren nicht viele. Das waren nicht viele. Und ich dachte, so wird Jesus immer sein. Jesus wird immer mehr Klicks als Follower haben. Immer. Viele werden ihm zuhören. Viele sind begeistert. Viele finden es cool. Viele klicken drauf. Viele sagen, ja, ja, boah, krass, super Lehrer, Life Coach, den muss ich haben. Drehen das Puzzle um. Sie werden ihm nicht folgen. Und es ist eine ganz persönliche Frage. Willst du ihn nur anklicken? Willst du ihm zuhören? Oder willst du sagen, dem folge ich? Wie Petrus sagt, nur bei dir habe ich ewiges Leben. Wer hat sonst Worte des Lebens? Seine Zuhörer waren beeindruckt, aber sie wunderten sich auch. Und sie hatten Vorurteile. Und Jesus sieht das natürlich und redet mit ihnen, geht darauf ein und sagt, ihr erwartet von mir, dass ich hier Wunder tue. Sie hatten nur Gefallen an den Worten bis zu dem Punkt, wo sie eigentlich erwartet hätten, seine Worte wären das Intro und die Einleitung zu ganz großen Wundern, die er auch hier machen würde. Und sie sagen nicht, dass er die Wunder gemacht hat, sie sagen nur, wir haben gehört, dass du sie gemacht hast, nach dem Motto, zeig, dass das, was wir gehört haben, stimmt, zeig, dass du das kannst. Zeig das, obwohl wir dir eigentlich im Herzen gar nicht glauben. Wir erwarten aber von dir vieles und Großes, wenn du wirklich der Messias bist. Jesus sagt, ihr wisst doch, dass ein Prophet in seinem Heimatort nichts gilt. Vers 24. Es gab ganz tief verwurzelte Vorurteile gegen Jesus und deshalb tat er dort keine Wunder. Es ist irgendwie ein spannender Satz und bin ich auch noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen, durchgedrungen, ob das so ein universelles Ding ist. Dass man sagen kann, in deinem eigenen Heimatort ist es immer viel, viel schwieriger. Für Jesus war es anscheinend sehr schwierig und er sagt, hier bin ich sehr, sehr wenig wert. Und vielleicht liegt das mit der Neigung zusammen, dass wir immer einen Hang dazu haben, das Neue mehr zu hypen als das, was bewährt ist. Vielleicht liegt es damit zusammen, dass ein Neuzugang mehr gehypt wird als der Spieler, der sich schon längst bewährt hat, selbst wenn der Bewährte besser ist. Das heißt nicht, dass das Neue nicht gut wäre, gar keine Frage. Aber für sie war Jesus irgendwie schon immer dieser Zimmermann, dieser kleine Zimmermann, der groß geworden ist. Und jetzt auf einmal fängt er an, Dinge zu tun, mit denen sie gar nicht gerechnet haben, obwohl alle schon gemerkt haben müssen, mit dem Kerl ist irgendwas anders. Aber wir dürfen nicht vergessen, selbst die leiblichen Brüder von Jesus glaubten ihm nicht. Jakobus, der Jakobusbriefschreiber, der hat das erst nach der Auferstehung gecheckt und geglaubt. Davor nicht. Und er ist mit ihm aufgewachsen. Ziemlich anstrengend, mit so einem Bruder aufzuwachsen. Da geht was kaputt und du bist nie schuld. Jesus ist nie schuld. Immer Jakobus oder einer von den Brüdern. Du kannst nie sagen, Jesus war's. Ist auch anstrengend wahrscheinlich. Aber Fakt ist, sie haben ihm nicht geglaubt. Die am nächsten dran waren. Und die Leute in Nazareth auch nicht. So, und jetzt bist du da. Okay, dann zeig uns die Sachen. Zeig uns die Tricks, die du dort gemacht hast. Vielleicht glauben wir dir dann. Und Jesus weiß, was für Erwartungen sie an ihm haben. Und er wird sie nicht erfüllen. Weil sich Jesus nicht anpasst an die Erwartungen der Leute. Jesus geht den Weg, den der Vater ihm gegeben hat. Den wird er gehen. Das ist der richtige Weg, der gute Weg. Er wird ihr Arzt werden, aber auf eine viel, viel tiefere Art und Weise. Die Menschen wollten Wunder. Letztendlich wollten sie, dass die Verhältnisse sich besser klären im Land, auch gegen die Römer. Aber die wollten nie jemand, der mit seinen Worten hinter die Realität der Postkarte reinspricht und da richtig aufräumt. Aber er tut das. Er tut nicht das, was die Leute von ihm wollen. Er wird tun, was der Vater ihm gegeben hat, was er tun soll. Und das bedeutet wahre Heilung, wahre Rettung. Hinter die Postkarte zu schauen, das ist nicht das, was sie wollten. Und dann erzählt Jesus 2 Geschichten, 2 Kurzgeschichten. Und es ist interessant, sich damit zu beschäftigen, weil beim ersten Lesen mal wieder so dachte ich so, wo kommt jetzt die Mordswut her? Wortwörtlich. Die hatten ja eine Mordswut, die wollten ihn umbringen. Und das, nachdem er 2 Kurzgeschichten erzählt. Geschichten von Elia und von Elisa. Was tut er? In der ersten Geschichte geht es um Elia und es geht darum, dass Israel damals dem Hungersnot herrschte, das war Gericht Gottes, weil die Leute sich abgekehrt haben vom lebendigen Gott und hin zu Baal und zu falschen Göttern. Und das auch nach dem Feuerwunder. Wir haben so ein Kinderbuch zu Hause mit diesem Feuerwunder. Und es ist eine echt richtig schöne Aufmachung von dem Buch. Als Eltern kann ich es echt empfehlen, von Verbo Medien. Richtig schönes Buch über das Feuerwunder. Und nach dem Buch fragt mein Sohn, warum glaubten die Leute danach immer noch nicht, dass das stimmt? Da ist Feuer vom Himmel gekommen. Und es wird sehr schön aufgezeigt im Buch, weil letztendlich das Feuer nur ein Bild dafür ist, dass Jesus auch vom Himmel kommen wird und ihm wird auch keiner glauben. Zumindest nicht viele. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, genauso wie es bei Jesus war. Jesus hat Dinge getan, Jesus hat unfassbar vieles getan. Er ist sogar auferstanden und die hohen Priester wussten es, die Pharisäer. Und sie glaubten trotzdem nicht. Du brauchst kein übernatürliches Wunder, um zu glauben. Du brauchst schon eins, aber das ist nicht ein, das Meer wird geteilt, denn die Israeliten, nachdem sie durchs Meer gegangen sind, haben trotzdem gezweifelt. Das ist ja verrückt. Wir können das. Wir können das. Das zeigt, dass das Wunder viel tiefer geht. Das Wunder findet nicht auf der Postkarte, sondern dahinter statt. Viel, viel tiefer. Naja, okay, Elia, das sind Leute, die glaubten Jesus nicht und dann glaubten Elia nicht und dem lebendigen Gott. Und dann waren viele Witwen im Land, die hätten alle Probleme gehabt. Und was heißt es hier? Elia wurde nicht zu einem von ihnen geschickt, Vers 26, sondern zu einer Witwe im Gebiet von Sidon. Heidnisches Gebiet, gottloses Gebiet. Das heißt, Gott schickt Elia zu einer heidnischen Witwe, die nichts mit dem Volk Gottes zu tun hat und wird ihr in ihrer Not und Armut helfen, dass sie überlebt. Er hätte bei den Israeliten sein können. Das sind doch Gottes Menschen. Und Gott sagt, nein, ich schicke dich zu der Außenseiterin. Und die Leute merken in der Synagoge ganz schnell, oh, irgendwie wird es jetzt ungemütlich, weil er vergleicht uns gerade mit dem Israel damals. Dass wir ihn ablehnen würden, und er würde jetzt sozusagen, hier bin ich nichts wert, ich gehe zu den Außenseitern. Die merken, die Atmosphäre wird ungemütlich. Weil auf einmal sind sie gemeint. Es gibt noch eine zweite Kurzgeschichte. Elisa, mit der Aussätzigen damals, zur Zeit des Propheten Elisa, 2. Könige 5, können wir das lesen. Es gab viele Kranke, aber da gab es einen, den Syrer Naaman, das war ein Feind Israels, das war ein Mörder, ein Krieger und der hatte Aussatz. Und der hatte ein Dienstmädchen, ein kleines Mädchen aus dem Stamm Israel, aus dem Volk Israel. Und das Mädchen sagt, hey, ich wüsste, wo du hingehen kannst. Geh zu meinem Volk. Vielleicht geschieht dir da ein Wunder, du kannst gesund werden. Und er geht zu dem König der Israeliten. Der König sagt, wer bin ich? Ich kann dir nicht helfen. Aber Elisa, der Prophet, kriegt das mit und sagt, schick ihn zu mir. Ich kann ihm vielleicht helfen. Der Prophet Gottes, Elisa. Geht Naaman zu Elisa und Elisa lässt ausrichten. Er kommt gar nicht raus. Er lässt ausrichten, wenn du krank bist. Geh in den Jordan, unseren verdreckten Jordan. Geh 7-mal ins Wasser, tauch unter und dein Aussatz ist weg. Und der Naaman, der ärgert sich und sagt, was, ich soll jetzt in euren verdreckten Jordan gehen. Zu Hause haben wir saubere Flüsse und Seen. Dann gehe ich lieber da baden, wenn es da funktioniert hoffentlich. Und dann sagt ein Knecht, ein ganz weiser Knecht in dem Moment so zu ihm, pass mal auf, Naaman, wenn Elisa sagen würde, flieg zum Mond, um geheilt zu werden, würdest du alles tun, um zum Mond zu fliegen? Er sagt, geh in den Jordan baden, mach es doch einfach. Probier es aus, was hast du zu verlieren? Und er tut es und wird geheilt. Wisst ihr, was das Problem ist? Naaman will auf seine Art geheilt werden. Er will in seinen Bächen geheilt werden, seinen sauberen Bächen. Also Rettung will ich schon, aber ich will, dass es nach meinen Bedingungen und Standards läuft. Und Elisa sagt, nee, so läuft's nicht. Gott sagt, nee, so läuft's nicht. Ich lege fest, wie du gerettet wirst. Und es geschieht hier und jetzt. Das Evangelium von Jesus ist von Gott festgelegt, um uns zu retten. Und es ist auch nicht nur, dass es wirklich so passiert ist, es zeigt auch am stärksten und größten seine Liebe. Es ist nicht, dass ich entscheide, irgendwie durch meine Werke, durch mein Tun, durch mein Lieben was zu erreichen. Gott sagt, es funktioniert nicht. Ich werde alles tun, was nötig ist, um dich zu retten. Aber ich lege den Maßstab fest. So, und diese Geschichte ist die zweite, die er aufreißt und alle in der Synagoge checken jetzt langsam, was passiert. Jesus erinnert seine Zuhörer daran, dass sie zwei große historischen Persönlichkeiten Elia und Elisa nicht die Israeliten halten, sondern die Außenseiter aus gottlosen Völkern, Mörder, arme Leute, mit denen niemand was zu tun haben wollte, zu denen ist er hingegangen. Und Jesus sagt, ich werde genau das Gleiche tun. Und das ist ein Stich. Zuerst ist es ein Stich für die in der Synagoge, weil sie sich zurückgedrängt fühlen und nach dem Motto, jetzt sind wir gar nicht mehr die, für die du gekommen bist. In Klammern, Jesus ist für alle gekommen, aber er sagt ganz klar, ich bin ein Arzt für die Kranken, die verstehen, dass sie krank sind. Ein Kranker, der sagt, er ist gesund, wird nicht nach mir fragen. Und ihr fragt nicht, weil ihr kein Arzt wollt, wie ich es bin, nicht nach meinen Maßstäben. Und der zweite Stich ist, dass er sagt, für die Außenseiter bin ich gekommen und die hier, die müssen sich da gar nicht gestochen fühlen, weil die sind ja gar nicht als Außenseiter gemeint hier. Aber jeder muss sich gestochen fühlen, der sich hier mit ins Boot reinsetzt. Wir sagen, es ist eine wunderbare Nachricht. Halleluja, dass Gott zu den Außenseitern geht, dass er zu den Gottlosen geht. Im zweiten Moment merke ich, oh warte mal, das bin ja ich. Also wenn ich Jesus glaube und folge, bin ich das ja. Und so, ihr Lieben, ist das Evangelium eine Rose, die uns immer stechen wird, wenn wir sie pflücken. Das Evangelium ist eine Rose, die uns sticht, wenn wir sie pflücken. Sie sticht nämlich unseren Stolz. Das tut nämlich weh. Sich sagen zu lassen, dass ich ein Außenseiter Gottes bin und ihn brauche, abhängig von ihm bin. Sonst wäre es keine Gnade. Das tut erstmal weh. Aber nur dann in diesem richtigen Licht erkennen wir, wer wir wirklich sind und wer Gott wirklich ist und werden wirkliche Freude an ihm haben. Das ist ja das Verrückte und das Schöne zugleich. In dem Moment, wo sich Stolz in mir auftut, irgendwas, ein kleines, so eine kleine Bubble, die sich aufbläst in mir, wie soll ich noch Freude an Jesus und an der Botschaft haben, wenn ich mir irgendwas einbilde auf mein Verhalten, statt wenn ich sagen kann, alles bist du, Jesus, alles zu 100%. Dann kann echte Freude wachsen. Wir rauben uns selber so viel Freude, wenn wir Stolz nicht in unserem Leben töten. Ich möchte euch ein schönes Beispiel aus der Geschichte vor Augen malen, von den Habsburgern, dieser bekannten europäischen Fürstenfamilie. In Wien liegen 138 tote Habsburger begraben. Und mir ist in einem Buch, bin ich über die Geschichte, über die Beerdigungszeremonie der Habsburger gestolpert. Wie die damals einen ihrer bekannten Leute beerdigt haben. Und ich möchte euch ein Beispiel hier gleich vor Augen malen, und zwar das Beispiel von Kaiser Franz Josef I., als er starb und als sein Sarg zur Kapuzinerkirche gebracht wurde, da hielt der Trauerzug vor der Kirche an und klopfte an die Tür, ein Herold klopfte an die Tür und ein Kapuzinerbruder von drinnen fragte, wer begehrt Einlass? Und dann nannte der Herold alle Titel, die der Verstorbene zu Lebzeiten getragen hatte. Ich erinnere mich, dass ich bei euch hier im Haus mit ein paar jungen Tontechnikern und Videotechnikern ein Rap-Video mal aufgenommen habe. Und ich würde jetzt nochmal ein bisschen in den Rap reinfallen. Ja, ich werde jetzt schnell vorlesen, wer Kaiser hier Josef alles so war. Ich will nicht viel Predigtzeit verlieren, aber ich will euch vor Augen malen, wer er war. Okay, um ein bisschen ihm auch hier seinen Platz zu geben. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also, wurde gefragt, wer begehrt Einlass, und der Herold sagte Folgendes. Seine kaiserliche und königliche apostolische Majestät Franz Josef I., von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien, Illyrien, König von Jerusalem, Erzherzog von Österreich, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, Krain, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, von Auschwitz und Zator, Friaul, Ragusa und Zara. Also Zara, die Stadt. Gefürsteter Graf von Habsburg und Kyburg, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Ober- und Niederlausitz in Istrien, Graf von Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg, Herr von Triest, von Kataro und auf der windischen Mark, Großvojtva von Serbien. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Der hatte Macht. Also wenn jemand sagen kann, ich habe in Europa Macht gehabt, dann war das Franz Josef. Und der Herold führt alles auf. Und dann kommt von innen die Antwort, wir kennen ihn nicht. Wir kennen ihn nicht. Der Herold klopfte nochmal und wieder wurde gefragt, wer begehrt Einlass. Und diesmal sagt der Herold mit der verkürzten Version, seine Majestät Franz Josef I., von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich. Das ist demütig. Von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich. Das ist demütig. Und wieder kommt von innen die Antwort, wir kennen ihn nicht. Wir kennen selbst ihn nicht. Und dann ein drittes und letztes Mal wird geklopft, die Frage, wer begehrt Einlass? Und jetzt heißt es folgendermaßen: Franz Josef, ein sterblicher und sündiger Mensch. Tür auf. Das sind wir vom lebendigen Gott. Und nicht einen Titel und nicht eine Postkarte können wir ihm hinlegen und sagen, guck mal, das bin ich. Darf ich rein? Jesus macht deutlich, mit diesen Geschichten wird er sich genau zu denen begeben, die verstehen, dass sie in seiner Heiligkeit, wir haben ihn angebetet in den Liedern, so wunderschön, wenn er so ist, merken wir doch in dieser Gegenwart, dass wir nicht so sind und dass wir uns disqualifiziert haben. Und dass wir mit einer Realität hinter der Postkarte kommen, die wir selber nicht aufklären können. Und so zeigt Jesus, wie gut er ist, während er Menschen hier aber auch in Aufruhr bringt. Weil sie merken, das sind wir. Das sind wir. Simon, ein sterblicher und sündiger Mensch. Und die Tür geht auf. Aber diese zwei Kurzgeschichten, da kommen wir zum dritten und letzten Gedanken hier. Wir Getroffene. Es sind die Schaulustigen, die was sehen wollen. Es sind die Außenseiter, zu denen Jesus kommt, und es sind die Getroffenen, und wir alle sind getroffen. Und was hier passiert im letzten Teil ist, dass diese Kurzgeschichten zu Hass und zu Mordswut führen. Wir lesen hier, dass sie alle in Wut gerieten. Jesus hatte die Anwesenden mit diesen Leuten damals verglichen, und was sie als Reaktion tun, ist, mit diesem Jesus wollen sie nichts zu tun haben. Es kann nicht sein, dass er so etwas tut. Ihr Lieben, diese Wut hier ist erstmal heftig, und wir denken uns, wie kann man nach so einer Predigt, die ja eigentlich doch auch an die Menschen geht, auch wenn sie sie überführt und sie vor eine Entscheidung stellt, wie kann man so reagieren? Karfreitag, in ein paar Tagen erinnern wir uns daran, wie das bis zum Maximum ging. Was hier passiert, ist nichts Neues für Christen. Die wissen, das wird noch richtig heftig werden. Und was sie tun ist, dass sie ihn aus der Stadt rauszerren und ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, dort hinziehen und ihn hinabstürzen wollen. Hier steht ein Begriff, der uns zeigt, hier ist ein steiler Abhang. Und das heißt nur, dass sie letztendlich so getroffen wurden, dass das in ihnen nicht Demut und wir brauchen dich, sondern Wut und Abstoß hervorrief. Und wenn jemand den Retter von sich stößt, dann stößt er immer die Rettung von sich. Das müssen wir ganz eng zusammenbringen. Und noch heute Morgen will ich dich dazu aufrufen. Ich will dich nicht nur einladen, ich will dich aufrufen im Namen von Jesus. Wenn du Jesus persönlich noch nicht kennst, wenn du Jesus von dir stößt, stößt du Rettung von dir. Er ist der Retter, der personifizierte Retter. Und ich finde es so interessant und es tut eigentlich so weh, dass Jesus das alles mit sich machen lässt. Also gleich kommt ja noch ein Wunder. Ne? Die wollen ja ein Wunder sehen, das Wunder kommt gleich, nämlich, dass er einfach durch ihre Mitte hindurchgeht. Es ist nicht das, was sie erwartet haben, das Wunder, aber es ist auch ein Wunder. Und ich kann dir nicht sagen, wie das ausgesehen hat. Aber Fakt ist, irgendwie hat sich die Menge geteilt oder sie wurden blind, ich weiß es nicht. Er ist einfach hindurchgegangen. Und ich frage mich, Jesus, warum hast du das nicht gleich einfach nicht zugelassen? Geh doch einfach aus der Synagoge raus und geh weg. Also er lässt sie zerren bis zum Abhang und dann erst wird er ihnen deutlich machen, jetzt ist noch nicht die Zeit. Ich werde sterben wegen eurem Hass, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Und doch dürfen sie einmal so richtig explodieren. Weil ihr Charakter jetzt wirklich herauskommt, was in ihnen drin war, weil Jesus sie zuvor an eine Grenze gebracht hat. Ich habe vor 2 Wochen einen Status von einem Freund gelesen. Charakter ist ein Reisepass, er zeigt sich an Grenzen. Charakter ist ein Reisepass, er zeigt sich an Grenzen. Jesus brachte die Zuhörer an eine Grenze, kurz bevor sie ihn an eine Grenze brachten, nämlich an einen Abhang. Er ließ das alles mit sich machen, ist dann aber hindurchgegangen und symbolisiert damit, ich werde gar nicht mehr lange letztendlich, auch wenn es am Anfang von seinem Dienst war, von der Lebenszeit gesehen, gar nicht so lange, werde ich genauso nur noch viel heftiger ans Kreuz gebracht werden. Und das Entscheidende ist jetzt, das Entscheidende ist, er wird an Karfreitag nicht durch die Menge hindurchgehen. Das ist der Punkt. Er wird es nicht tun. Und wir sehen hier, er könnte es. Er hätte die ganze Szenerie jederzeit beenden und stoppen können. Und er tut es nicht. Er wird es nicht tun. Aber wir müssen über diese Wut dieser Menschen hier nachdenken und wir müssen uns selber irgendwie in den Spiegel anschauen. Wie hat Jesus sie an die Grenze gebracht? Ich glaube, wenn Jesus seine Worte nicht auf die Wunden der sündigen Herzen gelegt hätte, die ihm zuhörten, dann wäre er als einfach als beliebter, wunderbarer, eleganter Prediger durchgegangen, wenn er nicht die Finger auf die Wunde gelegt hätte hinter den Herzen. Dann wäre er einfach nur beliebt gewesen. Was war der Punkt? Der springende Punkt war, dass das, was er gesagt hat, angelegt wurde auf ihr Leben. Und das ist das, was uns wehtut. Wir können, und das will ich dir jetzt sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, weil ich es mir selber sage als Kind Gottes, ich kann so krass und lange darin verharren, Gottes Wort zu kennen, Jesus zu kennen und so viel zu staunen, aber es zu vermeiden, es wirklich anzulegen auf mein Leben. Das ist der Punkt. Ich kann das Feuer studieren, ohne selber in Flammen zu stehen. Das geht. Wir können das Feuer studieren, ohne selber in Flammen zu stehen für Jesus Christus. Und ein Kopf, der voll ist mit Jesus, aber nicht persönlich kapituliert hat, ein Herz, das nicht kapituliert hat, ist letztendlich ein von Blumen geschmücktes Grab. Und das will ich nicht sein. Ich glaube, das willst du auch nicht sein. Wir neigen immer dazu. Das Pharisäer-Ding ist drin in uns. Wir müssen vors Kreuz kommen. Mit Geschwistern vors Kreuz kommen und anlegen lassen. Jesus hat angelegt am Dann und dann werden wir ihn von uns stoßen oder uns ihm zuwenden. Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und wir dürfen nie vergessen, ich komme zum Schluss, dass Jesus die ganze Zeit in der ganzen Geschichte nie in Gefahr war, nie. Er war nie in Gefahr, er war immer die Gefahr. Er ist immer die Gefahr. Jesus ist die Gefahr und zwar eine richtig gute. Er ist die größte Bedrohung für Sünde, Tod und Teufel. Er ist eine Gefahr für unsere Herzen, wenn sie auf sich selber gerichtet sind. Und das ist gut, das ist Medizin, das ist Heilung, das ist Rettung. Er war nie in Gefahr. Aber zu wissen, dass ein paar Jahre später Jesus in einer ähnlichen Situation kommen würde und dann würde er sagen, ich gehe jetzt nicht mehr hier raus, ich ziehe das Ganze durch. Ich ziehe das Ganze durch. Ihr seid getroffen, jetzt glaubt mir. Glaubt mir, ich überführe euch, ich werde jetzt nicht weggehen, ich werde hier bleiben. Und ihr Lieben, und da komme ich zum Schluss noch einmal auf diese Postkarte zu sprechen. Jesus kommt in die Realität hinein, hinter der Postkarte rein, auch bei diesen Leuten. Und er spricht Worte, die sie nicht hören wollten, aber die sie brauchten. Weil wir meistens etwas brauchen, auch wenn wir es nicht wollen. Und dann stellt sich die große Frage, ob wir bereit sind, Jesus in diese Realität reinzulassen, uns überführen zu lassen, weil wir alle die Außenseiter sind, die Rettung brauchen. Und dann angenommen werden in seine offenen, liebevollen Arme und das auf alle Ewigkeit. Dort wird er uns nie wieder hinausstoßen. Das ist eine Zusage an uns. Und ich lade dich ein, deine Postkarten abzulegen vorm Kreuz, damit Gott auch in die Realität dahinter rein kann. Dich zu verändern, sein Wort anzulegen auf dein Leben, das verändert Leben. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann komm heute zum allerersten Mal zu ihm. Empfange Vergebung, ein neues Leben. Es ist das Größte, was Jesus getan hat für uns. Und es wurde in dieser Geschichte deutlich. Ich bete noch mit uns zum Schluss. Jesus, ich bete, dass du uns davor bewahrst, dich anzuschauen, dich zu greifen, uns über, so sehr über dich zu freuen und dann anzufangen, einfach das Puzzlebild umzudrehen, die Schachtel umzudrehen und zu sagen, na, aber eigentlich irgendwie wäre das schöner oder das haben wir uns eigentlich gewünscht. Jesus, wenn wir ganz ehrlich sind und dich wirklich kennenlernen, merken wir, dass wir nichts brauchen als dich allein. Und dass deine Liebe die ist, die uns wirklich ausfüllt. Deine Vergebung endgültig und vollkommen ist. Deine Umarmung uns hält, selbst wenn wir locker lassen. Jesus, auch diese Geschichten der Bibel haben wir, die uns irgendwie aufstoßen, weil wir nicht verstehen können, wie man so mit dir umgehen kann. Du hattest und hast den reinsten Geist, du bist am empfindsamsten, du bist am sensibelsten, weil dein Geist, deine Gefühle, die waren hochsensibel, weil du heilig bist, Jesus. Und als Mensch wurdest du so oft verletzt durch das Verhalten der Menschen, nicht allein durch die Nägel, sondern der Hass hat dich verletzt. Und auch hier sehen wir, dass du so viel Hass bekommen hast, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du uns einen Spiegel vor Augen malst, wo wir selber vielleicht damit zu kämpfen haben, wie du Realitäten ansprichst, die uns wehtun, wo wir ganz genau wissen, dass wir eigentlich auf eine eigene Art und Weise gerettet werden wollen, nicht nach deiner Art. Berühre diese Punkte. Berühre diese Spots, die uns wehtun, um uns wirklich zu heilen, sodass die Rose, die unseren Stolz sticht, zur überragendsten und schönsten und herrlichsten Rose wird, die wir nur angucken können. Das bist du. Und dass das unser Leben echt verändert. Und so bete ich für meine Geschwister und Weiblinge, dass du, danke dir, dass du an ihnen arbeitest und bete, dass sie sich dir auch im Alltag immer wieder aufs Neue ganz zuwenden und Veränderung erleben dürfen. Ich bete für uns alle. Ich bete für unsere Christenheit, auch für unsere verfolgten Geschwister, die ganz besonders darunter leiden, dass sie dich lieben, Jesus. Wir bringen uns alle vor dir hin und wissen, du bist zu uns gekommen. Und ich bete für die, die hier sitzen, die dich persönlich nicht kennen, noch nicht kennen. So ziehe sie und ermutige sie, ihre Postkarten zur Seite zu legen, zu dir zu kommen, geheilt zu werden, auf einer Ebene, die nur du heilen kannst. In deinem Namen. Amen.